Deutschlandfunk, kontrovers.
Willkommen zu einer Diskussion über ein Thema, das vielen von Ihnen auf den Nägeln brennt. Steigende Mieten, Verdrängung, die Wohnungsnot ist Umfragen zufolge derzeit das größte Infrastrukturproblem in Deutschland überhaupt. Eine bezahlbare Bleibe zu finden wird immer schwieriger, für viele sogar zu einem Armutsrisiko und auch ein Problem, das längst auch die Mitte der Gesellschaft erreicht hat. Die von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Mietpreisbremse hat daran noch nicht allzu viel geändert, sagen jedenfalls die Kritiker. Die Suche nach Lösungen geht in Berlin jetzt schon so weit, dass in der Hauptstadt eine Enteignung von Wohnungskonzernen zur Debatte steht. Da soll es demnächst ein Volksbegehren geben. Maklergebühr, Mietpreisbremse, Enteignung. Bekommt die Politik die Wohnungsnot in den Griff? Das ist heute unser Thema in Kontrovers mit Martin Zagatta am Mikrofon. Und ich freue mich, dass Katalin Genburg mit dabei ist. Sie ist Sprecherin für Stadtentwicklung der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, also der Partei, die sich als einzige, glaube ich, für die Enteignungen stark macht. Hallo, Frau Genburg.
Hallo, guten Tag.
Und mit ihr hier in unserem Hauptstadtstudio sind zwei Herren, die sich auch bestens auskennen im Alltag des Wohnungsmarkts. Zum einen Ulrich Ruppertz, der Sprecher des Deutschen Mieterbunds, und Kai Warnecke. Er ist der Präsident des Eigentümerverbands Haus und Grund Deutschland. Herr Ruppertz, Herr Warnecke, auch Ihnen einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Guten Tag. Schönen guten Morgen.
Als Hörer können Sie sich natürlich auch einbringen, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal 00800 4464 4464, oder schreiben Sie uns eine E-Mail dann an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen mit Hörern, mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben zur Frage Maklergebühr, Mietpreisbremse, Enteignung. Bekommt die Politik die Wohnungsnot in den Griff?
David Jungans hier aus Leipzig. Warum wird kein Unterschied gemacht zwischen Eigentum, in dem man lebt, oder dem Eigentum, was als Kapitalanlage von wem auch immer geschaffen wird? Und warum wird vom Staat nicht genossenschaftlicher Wohnungsbau mehr gefördert?
Helmut Kaufmann aus Pforzheim. Es wird keine bezahlbaren Wohnungen für die unteren Einkommen mehr geben. Die Baukosten steigen im Quadrat zu deren Einkommenserhöhungen.
Hier ist die Frau Nefzke aus Ansbach. Die Mietpreisbremse, wem hat die geholfen bisher? Ist doch gesetzlich festgelegt. Den Reichen oder den Armen, wem hat die geholfen?
Kausche, mein Name aus Ribbesbüttel, guten Morgen. In Deutschland gibt es keine Wohnungsnot. Die vermeintliche Not besteht lediglich darin, dass Leute nicht wohnen können, wie und wo sie wollen.
Harold Linghoff, ich rufe aus Hamburg an. Ich denke, die Politik muss alles tun, dass mehr Wohnungen gebaut werden. In jedem Fall muss dafür Sorge getragen werden, dass die Hürden, solche Wohnungen zu bauen, niedriger sind.
Varias aus Berlin. Solange es gesetzlich erlaubt ist, dass Mieten alle 3 Jahre automatisch erhöht werden dürfen, werden renditeorientierte Wohnungsunternehmen diese Möglichkeit nutzen.
Rode, ich rufe Sie aus Berlin-Mitte an. Enteignung halte ich für Blödsinn, nicht durchführbar. Ich würde einen kleinen Schritt erstmal dem Senat vorschlagen, alle Ferienwohnungen verbieten.
Sie haben es gehört, eine Palette von Beschwerden, dass die Mietpreisbremse nicht wirke, bis hin zur Kritik an Enteignungen, wie sie jetzt in Berlin zur Debatte stehen. Wenn wir vielleicht mit dem beginnen, was einer der Hörer eben mal gesagt hat, sinngemäß, es gibt keine Wohnungsnot, nur einen zu großen Andrang auf begehrte Wohnlagen, vor allem in Innenstädten. Also man könne nicht wohnen, oder die Wohnungsnot ergebe sich daraus, dass die Menschen da wohnen wollten, wie und wo sie wollen, hat der Hörer, glaube ich, gesagt. Frau Genburg, Katalin Genburg von der Linkspartei in Berlin, ich nehme an, Sie sind da anderer Meinung, aber ist da nicht was dran? Also immer mehr Menschen drängen in die Städte oder in besonders begehrte Wohnlagen in den Städten.
Zunächst einmal ist es so, dass vor allem immer mehr Kapitalanleger seit der Finanzkrise in die Städte drängen, um dort ihr Geld zu parken. Wir haben das erlebt, dass seit der Finanzkrise 2006 bis 2009 extrem viele Leute ihre Gelder hier in die Stadt geschafft haben. Und insofern erleben wir eine große Entmietung durch Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Mieter werden rausgeschmissen, und das zieht die Auseinandersetzung in der Stadt extrem an, spitzt sie zu. Und ich bin absolut dagegen zu zu sagen, es gibt kein Recht auf Innenstadt. Ich nehme an, Herr Warnecke sieht das anders, aber wir haben uns in Berlin sehr wohl dafür entschieden, auch unter einer rot-rot-grünen Regierung mit diesem Mantra Schluss zu machen. Die Menschen sollen wohnen bleiben, wo sie wohnen, und wir wollen Mieterinnen schützen.
Herr Warnecke, Sie sind schon angesprochen. Für wie dramatisch halten Sie die Situation? Sprechen Sie von Wohnungsnot?
Nein, wir sprechen nicht von Wohnungsnot. Wir haben in Deutschland 1,5 Millionen leerstehende Wohnungen. Das heißt, wenn es jetzt um akute Not ginge, könnten wir tatsächlich die Menschen versorgen. In der Tat ist das Problem, dass Menschen derzeit in die Innenstädte drängen. Und da widerspreche ich ganz klar. Es wird eben nicht jeder in der Innenstadt, in Berlin zum Beispiel, innerhalb des S-Bahn-Rings wohnen können. Wenn wir das hätten, dann hätten wir nicht mehr die schönen Häuser, die wir da heute haben, sondern lauter 40-stöckige Häuser. Denn rein praktisch kann ja nicht jeder dort wohnen. Und man muss auch noch mal etwas anderes sagen. Da wurden ja gerade von Frau Genburg gleich zwei Themen vermischt. Nach dem Motto, auf der einen Seite soll jeder dort bleiben können und es gibt ein Recht auf Wohnen in der Innenstadt. Das Thema, jeder soll dort bleiben können, ist, glaube ich, geregelt. Wir haben ein Mietrecht in Deutschland, das das sicherstellt. Eine Verdrängung findet dann statt, wenn Investoren hier massiv vorgehen. Da hat gerade in Berlin der Senat seinen eigenen Teil massiv zu beigetragen, indem er die kommunalen Wohnungsunternehmen verkauft hat. Das, was jetzt auf dem internationalen Markt gehandelt wird, sind genau die Bestände, die mit Steuergeldern gebaut worden sind. Kapitaler Fehler der Politik und insofern vielleicht auch Rückgriff auf den Titel der Sendung. Nein, die Politik hat eine derart breite Spur von Fehlern hinterlassen im Wohnungsbau, dass die Politik es auch nicht ändern wird. Man sollte sich auf die Bürger der Städte besinnen und es denen ermöglichen zu bauen, sowohl selbstgenutzte Wohnungen als auch Mietwohnungen, und dann wird das alles besser.
Natürlich haben wir eine Wohnungsnot.
Ulrich Roberts vom Mieterbund, ja, genau.
Natürlich
das wollte ich Sie nämlich fragen. Sie sagen, ja, garantiert man hat eine Wohnungsnot.
Natürlich haben wir eine Wohnungsnot in Deutschland, speziell in den Großstädten, Ballungszentren und Universitätsstädten. Das ist gar keine Frage. Und die Wohnungsversorgung in Deutschland ist auch kein mathematisches Problem, wonach ich sagen kann, hier fehlen 1 Million Wohnungen, aber auf dem Land stehen 1 Million Wohnungen leer, dann zieht doch dahin. Also die Menschen ziehen genau dahin, wo sie bisher schon leben, beziehungsweise wo die Arbeitsplätze sind und wo die Ausbildungsplätze sind. Und das sind nun mal die Städte. Deswegen konzentriert sich die Wohnungsnachfrage auf die Städte und deshalb muss hier was passieren. Und deswegen helfen uns auch keine Ein- und Zweifamilienhäuser irgendwo auf dem Land oder in den Landkreisen, sondern wir brauchen Wohnungen, und zwar neue Wohnungen, bezahlbare Wohnungen in den Städten. Und bis das soweit ist, müssen wir mit mietrechtlichen Vorgaben dafür sorgen, dass Mieter nicht aus ihren Wohnungen vertrieben werden. Natürlich haben wir Kündigungsschutz, Herr Warnecke, das ist ja gar keine Frage, aber die Mieter werden de facto aus ihren Wohnungen getrieben, weil sie die Mieten dort nicht mehr bezahlen können, weil die Mieten stetig steigen und weil zum Beispiel auch aufgrund von Modernisierung echte Mietsprünge möglich sind. Und genau da ist das Problem und da müssen wir anpacken.
Da würde ich gerne, wenn ich darf, noch einmal einhaken zu Herrn Ruppertz, denn dieses Thema sollte man, glaube ich, wirklich mal faktenbasiert angehen. Und gerade in der vorletzten Woche hat das Statistische Bundesamt den Verbraucherpreisindex neu berechnet. Und es ist sehr bemerkenswert. Bemerkenswert deswegen, weil das Statistische Bundesamt dabei erneut festgestellt hat, dass der Mietenanstieg langsamer ist als immer kolportiert. Und in seiner Pressemitteilung hat das Statistische Bundesamt extra darauf hingewiesen und geklärt, warum ist eigentlich die Wirklichkeit, die statistische Wirklichkeit, eine andere, als die hier immer geredet wird. Und deswegen, um das ganz klar zu sagen, wer eine Mietwohnung hat, hat in den letzten 10 Jahren eine Preissteigerung gehabt im Durchschnitt von 13%. Das ist erstmal die Realität in Deutschland. Wir haben seit Jahrzehnten steigenden Flächenverbrauch pro Kopf. Die Leute können immer größere Wohnungen anmieten. Und das sind erstmal die Basisfakten. In der Situation mit dann noch zugegebenermaßen auf dem Land von 1,5 Millionen leeren Wohnungen, von einer Wohnungsnot zu reden, ist falsch. Wir haben bestimmte Bevölkerungsgruppen, das ist richtig, die es nicht leicht haben, zum Beispiel Rentner, alleinstehende Rentner, Wohnraum in den begehrten Lagen zu finden. Das ist aber nicht in dieser Pauschalität, wie Sie das sagen.
Ja, Frau Genburg hat es sich schon zu Wort gemeldet.
Siebenkotten ist das nicht korrekt. Und das finde ich auch nicht gut für die Debatte, so pauschal zu agieren.
Aber Herr Warnecke, das, was Sie sagen, ist tatsächlich, grenzt ja eher an Planwirtschaft zu sagen, wir haben so und so viele leerstehende Wohnungen, da verteilen wir die Leute von da nach da. Das funktioniert ja tatsächlich so nicht. Und wir haben tatsächlich mit dem Kapital, was zum Beispiel in Berlin eingeschlagen ist seit der Finanzkrise, enorme Zunahme von Zweitwohnungen. Wir haben dazu zum Beispiel jetzt auch in der Verschärfung des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes in Berlin, was unter Strafe stellt, dass man Wohnraum leer stehen lässt, abreißt oder als Ferienwohnung untervermietet, haben wir die Zweitwohnung mit aufgenommen. Das ist fast schon revolutionär, denn die Zweitwohnungen sind ein Schattenbereich. Es ist ein Graubereich, der fast gar nicht diskutiert wird. Faktisch ist es aber so, dass wenn die Leute nicht mehr in Aktien investieren wollen, weil ihnen das zu unsicher ist, dann legen sie das in Wohnraum an, den sie faktisch nicht nutzen, warten darauf, ob ihre Kinder den irgendwann mal nutzen oder sonst irgendwas. Dieser Wohnraum fehlt. Und der fehlt insbesondere in den begehrten Lagen, wo nämlich vorher Leute die Gründerzeitwohnung besessen haben, die weiterverkauft haben. Und das ist unser Problem. An diese Wohnung wollen wir ran. Diese Wohnung wollen wir auch unter Umständen wieder beschlagnahmen.
Was ist denn mit der Mietpreisbremse? Das wollte ich Sie fragen, Herr Ruppertz.
Ich will noch in dem Zusammenhang. Sag ich gleich was zu. Ich will nur einmal zu Herrn Warnecke noch was sagen zu dem lustigen Begriff statistische Wirklichkeit. Also mal losgelöst davon, dass das ja wohl ein Widerspruch in sich ist. Aber statistische Wirklichkeit, das sagt das Statistische Bundesamt, bei der Mietberechnung bleibt völlig außen vor, dass in den letzten Jahren Hunderttausende von Wohnungen teuer modernisiert worden sind. Diese Mieterhöhungen aufgrund von Modernisierungszuschlägen finden sich in der Statistik des Statistischen Bundesamtes nicht wieder. Also insofern, die statistische Wirklichkeit hat mit der tatsächlichen Wirklichkeit nicht unbedingt viel zu tun. So, jetzt zum Thema Mietpreisbremse, das war Ihre Frage. Ja,
darf ich die mit der Frage verbinden? Also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das schreibt, die Mietpreisbremse ist viel besser als Ihr Ruf. Die funktioniere vor allem dort in den Regionen, wo der Mietmarkt besonders angespannt ist. Teilen Sie das zumindest?
Also der Deutsche Mieterbund ist ja ein Verfechter der Mietpreisbremse gewesen und hat sich immer dafür eingesetzt, dass sie eingeführt wird. Allerdings, sie hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das hat viele Gründe und einer der Gründe ist beispielsweise, dass die Mietpreisbremse nicht bundesweit gilt, sondern nur in Städten, die von den Ländern per Verordnung ausgewiesen werden. Dass wir ein Riesentheater in einzelnen Bundesländern haben, ob die Verordnungen wirksam zustande gekommen sind oder nicht. Wir haben den Fehler, dass die Mietpreisbremse zu viele Ausnahmen hat, dass sie keine Sanktionen für Vermieter vorsieht, die sich nicht an das Gesetz halten. Und das alles führt dazu, dass die Mietpreisbremse nicht so wirkt, wie wir uns das vorgestellt haben, wie wir uns das gewünscht haben. Und daran wird die Novelle oder danach wird die Gesetzesänderung, die am 1. Januar in Kraft getreten ist, nicht fürchterlich viel ändern.
Das ergänzen wir jetzt noch gleich um den Vorschlag, der jetzt seit dieser Woche, der zurückliegenden Woche noch auf dem eingebracht wird in der Diskussion, ist von Frau Barley, der Justizministerin, die Maklergebühren bei Immobilienverkäufen jetzt auch nach dem Bestellerprinzip regeln will. Dazu, glaube ich, hat uns Herr Walter angerufen aus Stuttgart, der erste Hörer, den wir jetzt da in der Leitung haben. Guten Morgen, Herr Walter. Ich glaube, das ist Ihr Thema, ja? Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Takata. Hallo.
Ja, Ihr Anliegen?
Ja, also kann zu dem Thema, also mich interessiert eben insbesondere das Maklerthema aus eigener Erfahrung. Wie ich ja schon geschrieben habe, ich habe in Stuttgart, also im südöstlichen Bereich von Stuttgart, sehr lange jetzt nach einer Wohnung gesucht zum Kauf. Und habe eben auch versucht, einen Makler zu beauftragen, schlicht und ergreifend, weil ich beruflich gesehen gar nicht die Zeit habe, mich permanent mit dem Angebot zu beschäftigen. Also so hatte ich das ja immer verstanden, dass ein Makler wird beauftragt, ich sage ihm dann, was ich suche und er kennt den Markt und er kann mir was vermitteln.
Ja, und das haben Sie uns in einer E-Mail geschrieben.
Korrekt. Ja. Und dieser Makler, der hat mich, wenn ich das kurz sagen darf, also gefühlt fast rausgeschmissen, weil er gesagt hat, nee, er braucht keine Kundenkartei, weil wenn jemand bei ihm anklopft und sagt, verkauf die Wohnung, dann macht er ein paar Fotos, stellt es ins Internet und er hat sofort Käufer, hunderte von Käufer. Er braucht da sich gar keine Mühe machen. Und da muss ich sagen, da bin ich also da sehr zornig gewesen, weil ich muss mindestens ein Jahr lang im besten Fall tilgen, allein für die Maklergebühr und bekomme dafür ja nichts, also null. Weder Hilfestellung noch irgendwas. Also ich finde, dass Makler dermaßen unnötig sind, wenn man es jetzt in diesem konkreten Fall betrachtet. Und das wollte ich gerne als Beitrag zu der Sendung einreichen.
Ja, dann bleiben wir vielleicht, danke für diesen Anruf, danke, dass Sie das in die Diskussion eingebracht haben. Wird vielleicht nicht das Hauptthema sein heute in unserer Diskussion, aber wie stehen Sie dazu, Frau Genburg beispielsweise? Ist das für Sie überhaupt ein Thema? Weil Ihre Klientel sind doch eher Mieter, nicht die Eigentümer.
Also in unserer Welt hier in Berlin sieht die Sache wirklich ein bisschen anders aus. Wir haben eher ein Problem damit, dass dieses unsoziale Baukindergeld eingeführt wurde. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich, dass die Debatte über Entmietung, zu viele Umwandlungen und Leute, die ihre Wohnung verlieren. Menschen, 51% in Berlin haben Angst, ihre Wohnung zu verlieren. Aktuelle Umfrage. Das zu beantworten mit einer Debatte über die Maklergebühr finde ich wirklich weltfremd. Ich finde das völlig in Ordnung, dass man darüber diskutiert, wie Menschen, die tatsächlich Eigentum erwerben wollen, das auch bekommen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das Problem ist unserer Zeit. Wir haben wirklich Probleme damit, dass wir eine unfassbare Umverteilungsungerechtigkeit haben, also zu viele Menschen, die in Armut leben. Die Debatte über die Rente, die wir gerade hier in Deutschland erleben, die Grundrente, die fällt ja auch nicht vom Himmel. Und man muss sich einfach vorstellen, dass so viele Leute kein Geld haben und Angst haben, in Armut alt zu werden. Und die sehen auf Mieten, die alle 2 Jahre mindestens steigen. Das ist ein Fass, was ständig überläuft. Das ist sozusagen das Glas, in das es immer neu reintropft. Und du weißt, dass du am Ende auf jeden Fall darin ertrinken wirst. Das ist völlig übersichtlich. Und deswegen finde ich, brauchen wir jetzt eigentlich keine Debatte über die Maklergebühr, sondern eine Debatte darüber, das Baukindergeld abzuschaffen und die Mieten bundesweit wirksam zu deckeln.
Maklergebühr, ein Thema jetzt, was die Bundesregierung da auf den Weg gebracht hat. Herr Warnecke, wenn wir vielleicht ganz kurz noch dabei bleiben, wir haben ohnehin nur noch ein paar Minuten bis zu den Nachrichten. Diese Maklergebühr aus Ihrer Sicht, spricht da irgendetwas dagegen, gegen dieses Prinzip, wer bestellt, der zahlt dann auch?
Da spricht nichts dagegen, da spricht aber auch wenig dafür. An der Stelle dann schon Übereinstimmung, das wird die Probleme, die wir hier in Deutschland haben, sicherlich nicht lösen. Insofern, das ist ein Schattenthema, das Frau Barley wahrscheinlich aus dem Hut gezaubert hat, um dem Wahlkampf, den sie für die Europawahl hat, ein bisschen mehr Profil zu bekommen. Aber in der Tat, der Makler, so wie ihn der Hörer gerade geschildert hat, hat natürlich keine sinnvolle Arbeit geleistet und deswegen die dringende Empfehlung, die Maklerkotage ist nicht fest. Das sagen Makler zwar mal ganz gerne, dass das eben 7,x% beträgt, aber ganz klare Aussage gilt deutschlandweit, man kann die Maklerkotage verhandeln und dann sollte man sich einen Makler suchen, der gute Arbeit macht und mit dem eine vernünftige Höhe festlegen, das ist für beide Seiten gut, egal wer bezahlt.
Noch ganz kurz. Aber es ist natürlich so, verhandeln über die Höhe der Maklerprovision kann man eigentlich nur als Besteller. Wenn im Prinzip der Käufer nicht der Besteller ist, sondern der Verkäufer den Makler eingeschaltet hat, dann hat der Käufer wenig Chancen, über die Höhe der Maklerprovision zu verhandeln. Also von daher spricht vieles dafür, das Bestellerprinzip hier umzusetzen, obwohl es besteht natürlich die Gefahr, wenn der Verkäufer die Provision zahlt, preist er das ein. Das heißt, die Immobilie wird teurer.
Herr Warnecke, noch kurz, weil wir es von Herrn Roppertz auch gehört haben, Mietpreisbremse. Aus Ihrer Sicht, Sie haben vorhin schon die Bundesregierung kritisiert, dass da vieles in die falsche Richtung geht, aber was ist mit dieser Mietpreisbremse? Und vielleicht nochmal die Frage, auch weil der DIW, also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, jetzt nicht unbedingt rechtslastig, so zumindest sein Ruf, sagt, das funktioniere eigentlich, also diese Mietpreisbremse sei besser als Ihr Ruf.
Die Mietpreisbremse, wenn man die jetzt als etwas Positives sieht, ist sie wahrscheinlich besser als ihr Ruf. Das DIW sagt aber auch 2 Sachen, die sie in dem Gutachten finden. Klar, erstens, die Verlängerung der Mietpreisbremse wäre grob falsch, lässt sich nicht begründen aus Sicht des DIW. Und das Zweite ist, dass die Mietpreisbremse finanziell schwachen Menschen, über die wir uns hier vorgeblich, wenn ich Herrn Siebenkotten richtig zuhöre, unterhalten, nicht helfen wird.
Mein auch Name da steht.
Entschuldigung, richtig, Herr Roberts, das tut mir leid.
Nein, okay.
Herr Siebenkotten, siehst du sagen, ist der Direktor und Herr Roberts ist der Sprecher des Mieterbundes.
Also, und zwischen die beiden passt kein Blatt, deswegen kam das gerade mit dem Namenslapsus. Ich bitte, das zu entschuldigen. Nein, es ist tatsächlich so, dass das DIW, was uns auch überrascht hat, sagt in aller Klarheit, finanziell Schwachen wird es nicht helfen. Das heißt, gerade dieses angesprochene Thema Gentrifizierung, Verdrängung ist falsch und ich möchte hier an dieser Stelle auch mal Mut machen. Wenn hier gesagt wird, dass wir dahin kommen, dass die Menschen Sorge haben, dass sie nicht mehr in Berlin leben können, bitte, es muss niemand Sorge haben, der einen Mietvertrag hat und einen vernünftigen Vermieter hat, der wird auch in Jahren oder Jahrzehnten noch in Berlin in seiner Wohnung wohnen können und darauf kommt es an. Und dass die Menschen diese Sorge haben, ist sicherlich ein völlig falsches Signal, das von der Politik ausgeht in der Debatte und das dann auch zu Maßnahmen führt, die uns nicht voranbringen, genau wie eben die Mietpreisbremse. Und wenn die Erwartungen durch die Politik so hochgefahren wurden, dass die Menschen jetzt enttäuscht sind, dann ist es vor allen Dingen ein Problem der Politik, denn die Mietpreisbremse macht schon, was sie tut. Nur, die Begrenzung liegt eben bei 10%. Und 10%, wenn die Mieten um 10% wirklich steigen würden, wäre das eklatant viel. Das machen sie nirgends. Und deswegen ist die Mietpreisbremse eben in der Funktion genau da, wo sie soll. Und sie schützt auch. Und bitte nochmal, niemand sollte sich Sorgen machen. Das ist das Wichtigste, was hier von dem Morgen eigentlich ausgehen
soll. Frau Genburg, Sie haben noch 30 Sekunden.
Also in Berlin haben so viele Menschen Angst vor Eigenbedarfskündigungen. Es ist einfach eine Mehr, was Sie hier erzählen. 85% der Berlinerinnen sind Mieterinnen. Das ist einfach eine andere Situation als irgendwo anders in Westdeutschland. Und das muss man zur Kenntnis
dann
nehmen, dass sozusagen die Umwandlung von Mietwohnraum in Eigentum einfach eine Bedrohung für Mieterinnen ist, die nicht wissen, wo sie hin können.
Ein Problem, das wir nicht deutschlandweit lösen können.
Eine E-Mail hat uns erreicht von Erika Blönze, die ich mal vorlesen mag. Meine Wohnung, so schreibt sie uns aus Berlin, meine Wohnung bewohne ich seit 1972. Inzwischen sind mein Mann gestorben und die Kinder ausgezogen. Aber umziehen kann ich nicht, weil alle kleineren Wohnungen teurer sind. Das ist unsozial, meint sie. Man habe oder wir haben, so schreibt sie, jetzt Unterstützung vom grünen Senator in Berlin-Friedrichshain, der uns unterstützt, aber ergebnislos. Herr Munke ist am Telefon, ruft uns aus dem Erzgebirge an. Guten Morgen, Herr Munke.
Einen schönen guten Morgen in die Runde.
Ja, hallo, grüße Sie.
Ich habe eigentlich zwei kurze Anmerkungen bloß. Ich habe folgende Sache, und zwar einmal, warum nimmt man einfache Lösungen nicht einfach auch mal als einfache Lösung an? Warum werden die verkompliziert zum Beispiel? Ich würde da gerne ein kurzes Beispiel nennen. Warum ist es zum Beispiel nicht möglich, dass der Gesetzgeber vorgibt, dass zum Beispiel Städte und Gemeinden einen gewissen prozentualen Anteil haben müssen an kommunalen Wohnungen? 30% sage ich jetzt einfach mal. Nur mal jetzt so als relativ einfache Lösung. Ob das jetzt unbedingt machbar ist, weiß ich nicht, aber das wäre ja mal eine relativ einfache Lösung. Und die zweite Sache, die wäre an den Herrn Warnecker, weil der vorhin gesagt hatte, in Deutschland sei das ja eigentlich alles ganz toll und prima. Die Mieten, die seien wohl in den letzten Jahren gerade mal um 13% gestiegen. Da möchte ich dazu nur sagen, also mein Lohn ist in den letzten Jahren nicht um 13% gestiegen. Und daher beißt sich die Katze dann auch wieder um den Schwanz, dass da im Prinzip Leute über bestimmte Sachen entscheiden, die das nicht betrifft. Das weiß ich nicht. Das wäre zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie gestern Anne Will gesehen haben, da war das ähnlich. Da ging es um die Armut. Nicht. Da saßen 6 Leute am Tisch. Mhm. Und von diesen 6 Leuten hat eine einzige Frau in diesen Rententopf eingezahlt. Und das war ausgerechnet die Dame, die am wenigsten verdient, während die anderen sich schön aus der Verantwortung natürlich herausnehmen. Das, ich finde, da ist auch ein Riesenproblem. Ist zumindest meine Sache.
Mhm. Herr Munke, danke für den Anruf. Weil Herr Warnecke direkt angesprochen worden ist, gebe ich es auch an ihn weiter. Herr Warnecke, beschönigen Sie da einiges.
Ich gebe nur die Zahlen des Statistischen Bundesamtes wieder. In den letzten 10 Jahren 13,6% Mietensteigerung. In den letzten 10 Jahren knapp 20% Inflation. Eine Gewerkschaft würde jetzt sagen, wir haben real sinkende Mieten in Deutschland. Die Lohnentwicklung war definitiv oberhalb des Ganzen, das weiß ich natürlich jetzt nicht konkret für den Hörer, aber auch da statistisch lag die Lohnentwicklung darüber, was eben dazu führt, dass im statistischen Mittel, das hilft nicht jedem Einzelnen, das weiß ich, die Mieten gesunken sind. So muss man das einfach erstmal sehen. So, und die Debatte ist eben deswegen, ich weise da nur darauf hin, dass wir die Debatte dann eben mal schärfen. Ja, Berlin hat ein Problem, aber davon ist unglaublich viel hausgemacht. Der Vorschlag, der hier zum Beispiel kam von dem Hörer eben zu sagen, 30% sollten doch bitte schön der Stadt gehören. Ja, das war in Berlin ja mal so, bis ein rot-roter Senat, das muss man ja auch mal sagen, ein rot-roter Senat, Zehntausende, Hunderttausende Wohnungen in Berlin verkauft hat. Und das sind die Wohnungen, die jetzt international gehandelt werden. Also man muss erst mal sagen, vielen Dank an die Politik, vielen Dank an SPD und Linkspartei, dass sie es erreicht haben, dass wir jetzt diesen internationalen Handel mit Berliner Wohnungen haben.
Gut, dass Sie diese Frage mal aufmachen. Dann gucken wir uns doch mal an, woher das Problem eigentlich kam. Berlin war damals verschuldet, hatte eine Haushaltskrise und wurde von der Bundesregierung gezwungen, sozusagen sich zu konsolidieren. Und da war Berlin damals auf dem Weg zu sagen, wir brauchen Bundeshilfen. Die wurden aber, oh Wunder, von einer konservativen Bundesregierung nicht gewährt. Man hat damals genau das Gleiche gemacht wie mit Griechenland gerade, nämlich diesen Stadtstaat hier schön in die Knie gezwungen. Und dazu gehörte nämlich zu sagen, ihr privatisiert alles, bis ihr nackig seid. Und das ist das Ergebnis davon. Da kann man sich heute immer voll schlau hinstellen und sagen, das haben sie alles selber gemacht. Die Wahrheit ist aber, dass dieses ganze Diktat der schwarzen Null, der Austeritätspolitik von CDU und SPD das Grundproblem sind. Da hat die FDP auch mit dran gewirkt.
War das ein Fehler, dass ihr das mitgemacht
habt? Seinerzeit war das ein Riesenfehler, das haben wir die letzten Jahre auch immer gesagt. Im Übrigen fällt auch deswegen diese Enteignungsdebatte nicht vom Himmel. Sie ist auch die Frage, wie man das wieder gut machen kann, weil wir natürlich wissen, dass sich diese ganzen Bestände jetzt in den Händen von Spekulanten befinden. Und das ist ein Problem, was wir deswegen auch radikal angehen müssen. Ich will nur sagen, diese Thematik, wer hier woran schuld ist, die muss man dann schon ehrlich beantworten. Dazu gehört auch eine völlig verfehlte Steuer- und Haushaltspolitik, die diese Bundesregierung nach wie vor betreibt. Und zu der Frage 30% fester Bestand kommunaler Wohnungen sage ich auch, ja, voll gut. Wollen wir genauso machen wie in Wien. Berlin will sogar 50%. Also in Berlin, fortschrittliche Kräfte hier in der Berliner rot-rot-grünen Wohnungspolitik wollen gerne 50%.
Wie viele haben Sie im Moment?
Dazu gehöre ich auch.
Also schuld sind offensichtlich immer die anderen. Das nehme ich jetzt mal als Bemerkung mit. Das zweite ist.
Nee, das aber, Problem ist aber, dass zum Beispiel in der europäischen. Ich war noch nicht fertig.
Das habe ich nicht
gemerkt. Zum Beispiel auch.
Sie haben mir zugehört und haben mir dann eingefallen und gesagt, Sie werden da nicht fertig. Also schuld waren offensichtlich die anderen. Was ich mich frage ist, warum dann bitte schön über Mietenpolitik das Ganze auf dem Lasten von privaten Einzeleigentümern, auf dem Rücken von privaten Einzeleigentümern geklärt werden soll. Und das ist das Kernfalschdenken. Sie können doch jetzt nicht mit Wien als Beispiel kommen, wenn jetzt seit 120 Jahren in Wien, das Wohnungsunternehmen investieren darf und in Berlin verkaufen sie es offensichtlich auf Drängen von anderen. Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Da ist keine Linie in ihrer Politik, da ist kein Erkennen, was sie eigentlich wollen. Das sind alles schöne Phrasen. Und ich sage Ihnen eins, seit über 100 Jahren sind private Eigentümer hier in Berlin dabei, halten ihre Immobilien, vermieten günstig, statistisch übrigens viel billiger als Wohnungsunternehmen und Genossenschaften. Auch das lässt sich der Statistik entnehmen. Und die werden trotzdem von Ihnen vom Markt gedrängt. Und das ist das, was ich nicht verstehe.
Darf ich da ganz kurz, bevor wir die Diskussion fortführen, noch Herrn Schmidt mit ins Boot nehmen. Er hat uns nämlich angerufen aus Baden-Württemberg und ich glaube, das ist genau sein Anliegen, der Blick der Vermieter mal auf diesen Wohnungsmarkt. Habe ich Sie da recht verstanden, Herr Schmidt? Hallo.
Vielen Dank zunächst. Einen wunderschönen guten Morgen an die ganze Runde. Name wurde ja schon gesagt. Also ich wollte so viel zu dem Thema Mietpreisbremse sagen, als dass diese gesetzliche Entwicklung in die falsche Richtung laufen wird. Denn Mietpreisbremse wird dafür sorgen, dass die Vermieter selber keine Lust mehr haben, irgendwas zu vermieten, weil die Kosten für sie selber viel zu hoch sind. Die einen werden ihre Wohnungen verkaufen und die anderen werden sie entweder leer stehen lassen oder für die eigenen übrig halten lassen. Warum komme ich zu dieser These? Ich schildere Ihnen zwei Situationen. Angenommen, Sie haben Geld, Barvermögen, wollen dieses gern anlegen in sogenanntes Betongold. Dann zahlen Sie hier in Baden-Württemberg unter 4.500 Euro. Im Neubau geht gar nichts. Jetzt haben Sie von mir aus eine Wohnung von 200.000 Euro. Wollen vielleicht noch eine gewisse Verzinsung, denn sagen wir mal 5%, dann müssen Sie für die Wohnung bei 200.000 Euro, das ist nichts Großes, 50, 60 Quadratmeter. Und dann müssen Sie 10.000 Euro verlangen. Da geht das Problem schon los. Funktioniert so nicht, wenn ich sage, ich habe eine Altbauwohnung, muss ich sie renovieren alle 10, 15 Jahre. Wenn ich heute die Kosten für Handwerker rechne, machen Sie mal ein neues Bad rein, sind Sie bei 20.000, 25.000 Euro. Das Geld sehen Sie nie wieder von einem Vermieter. Wenn Sie jetzt noch eine Mietpreisbremse gekoppelt sind, da verliert jeder die Lust. Und nur mal als Maßstab würde man zu dem Normalbürger sagen, du bekommst 100.000 Euro auf die Hand, legst bitte mal, geh zur Bank, was hättest du denn gern an Zinsen? Dann wird hier keiner sagen, unter 4% läuft gar nichts. Ich sage Ihnen, unabhängig mal von den Wohnbaugenossenschaften, da mag das anders sein, aber der normale Vermieter, wenn der mit 3% netto rauskommt vor Steuern, dann ist es ein Wunder. Und von dem spricht hier in Deutschland leider niemand. Es wird immer vom armen Mieter gesprochen, aber von den vielen kleinen Mittelständlern, die eine Wohnung haben, die sie vermieten sollen oder müssen sogar, von denen redet niemand. Und das finde ich schade.
Von denen redet das jetzt vielleicht, schon. Ja, danke für Ihren Anruf, von denen redet jetzt vielleicht Herr Roberts vom Mieterbund. Ist das nicht in sehr vielen Fällen so, dass sich Vermieter und Mieter eigentlich doch ganz gut verstehen? Und wir reden jetzt über vielleicht große Wohnbaugesellschaften oder Wohnungsgesellschaften, die sich da offenbar anders verhalten. Aber wie sieht denn der Alltag aus für die Mehrheit, Herr Roberts?
Also da würde ich sagen, müssen wir unseren Chefstatistiker, Herrn Warnecke, fragen, der ja eben auch statistisch nachgewiesen hat, dass die Mietpreise in, ich weiß nicht wie viel, 100 Jahren nur um 13% gestiegen sind.
Zehn Jahre.
Das ist natürlich...
Statistisches Bundesamt übrigens.
Ja, aber da wird, München, Hamburg zusammengewürfelt mit Klein-Kleckersdorf und Dreimark-Klein-Kleckersdorf.
Das sind echt valide Zahlen.
Es sind Durchschnittszahlen für Deutschland, aber die haben doch mit der Realität der Mieter in den Großstädten überhaupt nichts zu tun.
Doch, Herr Ruppertz.
Bei den wenigen Metropolen.
Wenn Sie mir nicht immer dazwischen rufen würden, dann könnte ich das auch kurz zu Ende führen. Tatsächlich sind die Angebotsmieten in Berlin in den letzten 10 Jahren um 100% gestiegen. In Städten wie Hamburg und München um 60% und 70%. Da geht 100% nicht, weil so viel Geld haben selbst die Mieter in München und Hamburg nicht in der Tasche. Also von daher, die Mieten sind extrem gestiegen. Jetzt konkret zu Ihrem Hörer. Wenn der sagt, seine Bank oder bei der Bank würde man mit dem Ansinnen kommen, ich will 4% Zinsen, die Bank würde ich mal gerne hören oder die Bank würde ich mal gerne sehen. 4% Zinsen ist, glaube ich, unrealistisch. Ich denke, der Wohnungsbau und der Wohnungsneubau lässt sich ohne weiteres darstellen. Aber eins ist natürlich klar, Wohnungsneubau ist immer die teuerste Variante, neue Wohnungen an den Markt zu bringen. Mit privatem Wohnungsneubau, der heute in Deutschland auch eigentlich nur der Bau von Ein- und zwei Familienhäusern bzw. der Bau von Eigentumswohnungen ist, mit dem privaten Bau von Mehrfamilienhäusern. Ich kann sagen, was ich will, es ist falsch nach Ansicht von Herrn Warnecke.
Sie müssen einfach also mal die Prinzip, Fakten auch der Regierung. 70% des Mehrfamilienhausneubaus ist Mietwohnungsbau.
Wenn,
das ist
also,
richtig.
Und also der Mietwohnungsneubau wird unsere Probleme nicht lösen, sondern wir müssen sehr viel stärker in die Bestände rein. Wir müssen dafür sorgen, dass im Wohnungsbestand uns die Mieten nicht weglaufen. Denn hier haben wir noch eine Reihe bezahlbarer Wohnungen. Und wir müssen alles tun, damit diese Wohnungen auf Dauer bezahlbar bleiben für den Großteil der Mieter. Und das Thema Mietpreisbremse ist ja so eine Art Kampfbegriff geworden für den einen oder anderen. Um es mal deutlich zu sagen, Mietpreisbremse und Wohnungsneubau haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Also für den Wohnungsneubau gilt die Mietpreisbremse nicht. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel das jetzt schon mehrfach zitierte Institut, was die Mietpreisbremse evaluiert hat, dies DIW gesagt hat, es fördert eher noch den Wohnungsneubau, weil im Prinzip Investoren auf den Neubau ausweichen, weil sie da Mieten nehmen können, wie immer sie wollen, weil sie da jede x-beliebige Miete aufrufen können. Also, wir brauchen Wohnungsneubau, aber wenn wir von Wohnungsneubau reden, dann brauchen wir vor allen Dingen bezahlbaren Wohnungsneubau. Und das ist nach Lage der Dinge der soziale Wohnungsbau. Man muss sich mal vorstellen, dass in ganz Deutschland zuletzt nur 27.000 neue Sozialwohnungen gebaut worden sind. Das ist einfach lächerlich. Das ist noch nicht mal ein Tropfen auf dem bekannten heißen Stein. Hier brauchen wir eine Vervierfachung dieser Zahlen mindestens. Und dazu, wie gesagt, Regelungen, damit uns die Mieten im Bestand nicht weglaufen.
Was ist denn mit der Quote, die Herr Munk, glaube ich, oder Munke war es, glaube ich, vorhin der Hörer, der eine Quote vorgeschlagen hat? Man solle sich so an 30% der Wohnungen im kommunalen Wohnungsbau orientieren. Wäre das sinnvoll? Wäre das machbar?
Ah, das wäre toll, aber es sind natürlich aktuell fern jeglicher Realität. Wobei die Großstädte, jedenfalls die meisten Großstädte, wenn neu gebaut wird, wenn entsprechende Bauplätze ausgewiesen werden, die Vorgabe machen, dass 30% oder 40% der Wohnungen im sozialen Wohnungsbau in diesen Neubaugebieten errichtet werden müssen. Aber wie gesagt, das ist viel zu wenig. Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und die Bundesregierung kann den Städten nicht einfach vorschreiben, dass sie einen Bestand X an kommunalen Wohnungsbeständen haben müssen.
Aber sie könnte das natürlich steuerlich auf jeden Fall bevorteilen. Also die alte Wohnungsgemeinnützigkeit gab es ja bis 1990, dann wurde sie völlig fälschlicherweise abgeschafft. Und man kann natürlich sie wieder einführen. Linke und Grüne plädieren für die Wiedereinführung einer Wohngemeinnützigkeit, die Unternehmer, auch. Wohnungsvermieter bevorteilt, steuerlich begünstigt, die tatsächlich sich dem Gemeinwohl verpflichten. Und da sind wir dann nämlich genau bei der Frage, wie kriegt man das mit diesen 30% hin? Der Hörer hat einen guten Hinweis gegeben. Gut, dass jetzt die Europawahlen anstehen. Da möchte ich nämlich mal auf das europäische Wettbewerbsrecht verweisen. Sage ich nur Augen auf bei der Wahl. Die konservative Kommission setzt nämlich darauf, über das Wettbewerbsrecht genau diese kommunale Daseinsvorsorge von kommunalem Wohnungsbau zu unterbinden mit der Begründung des Wettbewerbsrechts. Und das muss auf jeden Fall sofort aufhören. Wir haben immer sofort die Kommission im Nacken, die sagt, das sei eine Verzerrung des Wettbewerbsrechts, wenn wir hier die Kommunalen zu sehr stärken.
Frau Genburg, sind denn öffentliche Vermieter so viel günstiger als private? Also gerade in Berlin habe ich gelesen, als Laie hier, die Unterschiede seien da gar nicht sehr groß.
Es gibt auf jeden Fall auch Kritik an den öffentlichen öffentlichen Vermietern, also an den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Deswegen gab es ja auch vor 4 Jahren den Mietenvolksentscheid. Der richtete sich ja dezidiert an die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, damit dort die Mieten im Bestand reguliert werden. Die rot-rot-grüne Landesregierung mit unserer linken Senatorin Frau Lomscher an der Spitze hat das auf die Agenda gesetzt, hat einen Kooperationsvertrag für die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften aufgesetzt, die ganz klar die Mieten nach unten regulieren, wo es heißt, niemand muss mehr als 30% des Nettohaushaltseinkommens für die Miete bezahlen, weil dort greift sozusagen auch die Härtefallgrenze. Darüber hinaus wollen wir auf jeden Fall im Bestand ganz viele Menschen auch, die WBS-berechtigt sind, unterbringen und auch im Neubau. Und dann weiß man nämlich auch, warum inzwischen in der Hauptstadt so viele Menschen sagen, bitte, liebe landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, lieber Senat, kauft unser Haus. Wir wollen raus aus den Fängen der Spekulanten. Das Thema, dass immer mehr Mieter in ihren Häusern sich organisieren und um das Vorkaufsrecht kämpfen, fällt nicht vom Himmel, sondern liegt daran, dass der Kooperationsvertrag mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften zum Beispiel auch vorsieht, dass die völlig unsoziale Herausmodernisierung so nicht mehr möglich ist. Wir haben die Modernisierungsumlage auf 6% begrenzt und wollen die jetzt nochmal begrenzen auf die Zeit der Amortisierung. Und das ist nämlich eine soziale Wohnungspolitik.
Herr Warnecke, Sie werden schon ganz unruhig.
Oh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich hole noch mal die Statistik raus, weil man einfach sagen muss, ganz klar nachgewiesen vom Statistischen Bundesamt, am günstigsten lebt es sich bei privaten Vermietern. So, damit geht es erstmal los.
Ja, aber für die können sich ja mal einsetzen.
Na klar, setzen wir uns für die privaten Vermieter ein. Nichts anderes machen wir. Das ist doch wohl selbstverständlich. Wir kämpfen für diese Menschen. Und wir hoffen auch, dass diese, ich sag mal mit Verlaub, populistischen Phrasen, die sich hier dreschen, in dieser Debatte langsam mal aufhören. Frau Lomscher verhindert in Berlin seit Jahr und Tag den Wohnungsbau.
Sie baut am meisten Wohnungen seit Jahren.
Um Gottes Willen, gucken Sie sich bitte die Zahlen an.
Genau,
holen Sie uns die Zahlen raus. Um Gottes Willen, ja, das sollten wir vielleicht wirklich mal machen. Also, in Berlin ist am teuersten, wenn man kommunal und genossenschaftlich wohnt. Das ist nun mal so ein Ding. Verkauft haben Sie die Wohnungen auch noch, die
den Rest
noch, die noch da waren. Ja, machen Sie sich bitte mal schlau. Sie sind ja im Berliner Abgeordnetenhaus. Sie können sich die Zahlen ja liefern lassen. Dann muss man zum Beispiel sagen, zum Thema Sozialwohnungsbau, der hier so propagiert wird, hilft den Menschen unglaublich wenig, wenn in 50% aller Sozialwohnungen Menschen drin wohnen, die gar nicht mehr berechtigt sind, da drin zu wohnen. Deswegen sind wir davon überzeugt, dass es viel besser ist, den Menschen Wohngeld zu bezahlen. Dann müssen sie nicht umziehen, sie können im angestammten Wohnumfeld bleiben, erhalten Wohngeld, können in ihrer Wohnung bleiben, die Kinder bleiben auf derselben Schule. Und das ist viel besser, als neue Quartiere zu schaffen mit jede Menge Sozialwohnungen, die dann hinterher auch noch zu Brennpunkten werden. Also da gibt es so viel bessere Möglichkeiten, als immer nur regulierend einzugreifen. Die staatliche Wohnungspolitik ist gerade hier in Berlin nachhaltig gescheitert. Und jetzt immer nur nach dem Staat zu rufen, das macht natürlich für eine Abgeordnete eine schöne Aufgabe sein. Aber ich glaube, das kann man viel, viel besser lösen. Und wir sind felsenfest davon überzeugt, dass gerade Frau Lomscher endlich mal Bauland zur Verfügung stellen sollte, den privaten Eigentümern auch, die gerne Mietwohnungsbau betreiben, die Chance haben sollten, auf dem Markt Mietwohnungen anzubieten, aber auch selbstgenutzte Wohnungen. Und dann würde das auch in Berlin schon wieder viel besser aussehen.
Kurze Anmerkung, das Bauland stellt nicht Frau Lomscher zur Verfügung. Und schauen Sie sich die Zahlen an. Wir bauen in dieser Stadt, wie es geht. Wir haben gerade den Baukräftefachbedarf bis Rumänien leer gefischt. Diese Stadt ist, alles ist komplett im Bau. Haben Sie mal versucht, in dieser Stadt einen Handwerker zu bekommen? Das ist eine schöne Frage, weil das ist sehr empirisch. Sie bekommen keinen Handwerker mehr, weil es einfach der Fachkräftebedarf ist sowas von überaus.
Aber wie viele Wohnungen sprechen wir? 20.000 oder im Jahr?
Relativ wenig.
Wir sprechen jetzt über 20.000, ja. 25.000. Wir wollen 30.000 erreichen.
Sie hat völlig recht. Frau Lomscher ist natürlich nicht für die Baugenehmigung zuständig. Frau Lomscher kassiert immer nur die Baugebiete als Senatorin wieder ein. Die 10.000 Wohnungen im Nordosten, das Tempelhofer Feld.
Sie ist also Herr Warnecke, das ist unlauter, was Sie hier erzählen.
Also ich will nur mal, schlichter ein.
Genau, ich will nur mal die Relation feststellen. Also was in Berlin neu gebaut wird, ist zu wenig, ist allen zu wenig. Aber das, was neu gebaut wird, nämlich eine Größenordnung von etwa 25.000 Wohnungen, das ist das, was insgesamt in Deutschland an sozialem Wohnungsbau neu entsteht. Das heißt, man muss diese Zahlen einfach mal gegeneinander gewichten. Und zu der Kritik von Herrn Warnecke zum Thema sozialer Wohnungsbau. Sie argumentieren einerseits, es wohnen die Falschen drin. Damit meinen Sie offensichtlich, es wohnen Leute drin, die viel zu viel Geld für den sozialen Wohnungsbau verdienen, die sogenannten Fehlbeleger. Und andererseits warnen Sie davor, dass über den sozialen Wohnungsbau soziale Brennpunkte entstehen. Sie müssen sich entscheiden, was denn Ihre Kritik ist. Entweder wohnen da die Falschen oder es entstehen soziale Brennpunkte. Beides geht ja wohl nicht.
Ich bin völlig
bei Ihnen, wenn Sie für eine Erhöhung des Wohngeldes plädieren, aber nicht als Alternative zum sozialen Wohnungsbau, sondern das ist ein zweites Instrument. Und die Wohngeldreform steht gerade an. Und die Wohngeldreform sieht vor, dass ab Januar 2020 ungefähr 660.000 Haushalte Wohngeld beziehen. Das ist ungefähr so viel, wie 2016 Wohngeld bezogen haben. Also das ist nicht der ganz große Wurf. Da würde ich mich freuen, wenn Sie als Haus und Grund jetzt mal in die, ist ja eigentlich ein Kölner Sender, in die Bütt gehen und sich dafür aussprechen, Wohngeld muss verdoppelt und Wohngeld muss verdreifacht werden. Es geht nicht an, dass nur 600.000 Leute Wohngeld beziehen, sondern der Kreis der Wohngeldbezieher müsste dramatisch erweitert werden.
Also Kölner Sender stimmt nur vom Sitz, bundesweiter Sender würde ich sagen. Und wir nehmen trotzdem einen Hörer aus Berlin noch mal schnell rein vor die Nachrichten. Ich hoffe, dass uns das noch gelingt. Herr Dege, Sie rufen auch aus Berlin an, das sehe ich richtig, ja? Hallo, guten Morgen.
Das ist korrekt, ich grüße Sie, guten Morgen.
Ja, vielleicht noch ganz kurz, weil die Nachrichten warten auf uns.
Ja, ganz schnell.
Ja, ja, bitte.
Also, ich möchte mich erstmal bedanken für diese Debatte. Ich wohne mit meiner Frau und meinen drei zauberhaften Kindern in einer wunderschönen Zwei-Zimmer-Wohnung in dem schönen Stadtteil Lichtenberg. Wir haben hier Mietsteigerungen von so um die 20% in den letzten Jahren gehabt. Das bedeutet, bei 20% unterhalten wir uns über eine Mietverdoppelung im Zeitraum von 4 bis 5 Jahren. Und ich bin ein normalsterblicher Mensch. Also meine Frau und ich verdienen im Bundesdurchschnitt.
Haben Sie einen privaten Vermieter oder eine große Gesellschaft?
Wir haben einen privaten Vermieter und der private Vermieter, der ist mit Sicherheit sehr sympathisch und weiß in jedem Fall, wie man Geld vermehrt. Also die Wohnungsmieten sind bei uns immer an der Kotzgrenze, wie man in Berlin so schön auf Neudeutsch sagt. Das heißt, alles, was geht, wird rausgeholt. Und dann unterhalten wir uns zum Beispiel über eine Mieterhöhung von schnell mal 100 Euro, 20. 20 Euro ist dann halt schon so das Letzte, was geht, weil davor die Jahre schon die Mieterhöhung, sprich die 15% durchgesetzt wurden.
Wieso ziehen Sie nicht aus oder woanders hin? Wenn ich Sie das frage, wieso ziehen Sie nicht aus oder woanders hin, wenn das so schlimm ist mit den
Erhöhungen? Schöne Frage, die Sie da stellen. Wunderbar.
Deswegen stelle ich
Sie. Ich bin vom Prenzlauer Berg, vom Prenzlauer Berg bin ich so flexibel gewesen, in den Friedrichshain zu ziehen. Mhm. Und vom Friedrichshain bin ich so flexibel gewesen und in den Lichtenberg gezogen. Mhm. Und jetzt soll ich so flexibel sein und meine ganzen sozialen Kontakte hier aufgeben. Mhm. Und dann, wo soll ich jetzt hinziehen? Aufs Land ziehen? Also da haben wir fast schon ähnliche Mietentwicklungen. Ja. Ich kann jetzt noch aufs Dorf ziehen, ich kann nach Polen ziehen.
Und in
also
Ihrer
Sie
sollen ja bleiben. In Ihrer Umgebung finden Sie keinen Vermieter, der nicht so stark erhöht?
Es gibt vier soziale Wohnungen in sogenannten Kaskelkiez. Mhm. Vier von ursprünglich 70. Es gibt dann noch einen Kiez, den sogenannten Weidlingen-Kiez. Das sind alles Altbaugebiete. Mhm. Sehr begehrt. Und in den Weidling-Kiez sind somit noch verbleibende 30, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 30 soziale Wohnungen ab einer Größenordnung von 3 Zimmern. Und diese 30 sozialen Wohnungen werden dann halt auch sind heiß begehrt. Also und von ehemals 200. Mhm. Also diese Sozialwohnungsdebatte finde ich auch kritisch, weil ich arbeite ja normal. Ich bin ein normalsterblicher Mensch, der ganz normal arbeiten geht und normal im Bundesdurchschnitt verdient. Warum soll ich da eine Sozialwohnung nehmen? Mhm. Also klar, ich muss wahrscheinlich irgendwann, weil die Miete so hoch ist. Wir bezahlen jetzt 700 Euro etwa für unsere Zwei-Zimmer-Wohnung. Wenn ich hier ausziehe, zahle ich 1.300. Das bedeutet, ich habe 600 Euro weniger Einkommen im Monat. Für diese 600 Euro muss ich mehr arbeiten. Dann habe ich weniger Zeit für meine Kinder. Wer kümmert sich dann um meine Kinder in der Zeit? Die Schule? Nein, die Schule kümmert sich nicht drum. Also im Gymnasium erwartet uns dann halt eine Drogenkarriere und da habe ich keine Lust drauf. Also sage ich mir, lieber preiswerter wohnen und mehr Zeit für meine Kinder haben. Also, aber ich glaube, das ist nicht
gewollt. Wie viel Quadratmeter hat die Wohnung?
80.
80 bei 700 Euro Miete, die kann nicht mehr steigen, die Miete. Da gehen Sie mal zu Herrn Ropatz vorbei beim Mieterbund, der wird Ihnen das auch sagen. Die ist bei der ortsüblichen Vergleichsmiete oder schon drüber.
Herr Dege, herzlichen Dank, dass Sie uns das alles so geschildert haben. Aber jetzt kommen wirklich die Nachrichten. Also sorry.
Die Nachrichten.
Herr Degel, ja, ganz herzlichen Dank. Wir schauen mal, dass wir das nach 11 Uhr noch aufgreifen, was Sie uns da eben so eindrücklich geschildert haben. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir gehen in die letzte halbe Stunde unserer Sendung heute zum Thema Maklergebühr, Mietpreisbremse, Enteignung. Bekommt die Politik die Wohnungsnot in den Griff? Beginnen wir vielleicht mit einer Hörermail. Da schreibt uns Karin Nolte. Tut mir leid, es gibt nicht nur Berlin mit hohen Mieten. Berlin ist nicht der Nabel der Bundesrepublik. Ich lebe im Rhein-Main-Gebiet und hier in Frankfurt am Main und Umgebung sind die Mieten höher als in Berlin. Hier kostet der Quadratmeter 8000 Euro. Das ist Spekulation mit dem Boden. Wenn wir noch eingehen wollen auf das, was wir vor den Nachrichten gehört haben, als uns Herr Dege da seine Wohnsituation geschildert hat, seine Verärgerung, dass er eigentlich immer weiter an den Stadtrand gedrängt wird, aus Gebieten wegziehen musste, aus Regionen, wo er noch lieber gewohnt hätte. Ich glaube, es waren 700 Euro, was er gesagt hat, für eine Familie mit zwei Kindern, 80 Quadratmeter. Herr Warnecke, ist das ein Einzelfall oder sehen Sie dieses Problem, dass das immer mehr Menschen betrifft?
Die Herausforderung hat der sicherlich zutreffend geschildert, dass wenn er jetzt umziehen würde, er mehr bezahlen müsste. Und das ist eine Situation, die vor allen Dingen auch auf wieder eine gesetzliche Maßnahme zurückzuführen ist. Die gesamten mietrechtlichen Regelungen zur ortsüblichen Vergleichsmiete basieren genau auf diesem Wunsch des Gesetzgebers, kann man in der Begründung nachlesen, stammt aus dem Ende der 60er Jahre, mit dem Ziel, diejenigen, die in einem Kiez wohnen und nicht umziehen müssen, maximal zu schützen. Und dann können Sie weiterlesen in der Begründung, draufzahlen sollen diejenigen, die umziehen. Das war der Wunsch des Gesetzgebers und dadurch haben wir eine große Diskrepanz zwischen den Mieten in laufenden Mietverhältnissen und den Mieten, die neu abzuschließen sind. Und wenn ich jetzt die Zahlen des Hörers angucke, 80 Quadratmeter, 700 Euro Miete. Ich nehme an, dass er Warmmiete meinte. Dann hat er ungefähr eine Kaltmiete, tippe ich jetzt mal, von 500 Euro. Und da dürfte er beim Berliner Mietspiegel an der obersten Grenze sein. Da eine Mieterhöhung über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus gesetzlich nicht zulässig ist, sehe ich eigentlich nicht, wie da weitere Mietpreissteigerungen in den kommenden Jahren dazukommen sollten. Aber er wird sicherlich beim Deutschen Mieterbund an der Stelle gegebenenfalls mal eine Beratung einholen können. Das ist jetzt so Bauchgefühl der Zahlen hier in Berlin. Immerhin weiß er also, wenn er dort weiter wohnt, droht ihm nichts. Und das ist doch auch mal ein gutes Signal.
Ich kann auch dafür werben, dass er sich einfach eine Mieterberatung in den Bezirken auf jeden Fall zu Rate zieht. Das ist übrigens ein Teil von rot-rot-grüner Wohnungspolitik, dass wir gesagt haben, es soll in allen Bezirken Mieterberatung geben und auch Mietrechtsschutz für Transferleistungsbeziehende, damit eben Mieterinnen und Mieter auch in die Lage versetzt werden, sich wehren zu können. Das jetzt nochmal sozusagen als Werbeblock am Rande. Aber ich will mal ganz kurz sagen, das Problem ist doch, Herr Warnecke, dass wir in Berlin es inzwischen mit einem Mobilitätsstreik der Mieterinnen zu tun haben. Es ist so, dass bei jedem Umzug und jedem Neuabschluss eines Neuvertrages die Mieten automatisch steigen, weil es kaum Vermieter gibt, die tatsächlich sagen, mein sozialer Anspruch ist so hoch, ich will, dass die Mieten für immer gering bleiben hier in meinem Haus und in meinem Quartier. Deswegen steigt mit fast jedem Umzug die Miete ins Unermessliche. Das heißt, alle wissen, dass sie eigentlich gar keine Wohnung mehr finden können, die irgendwie bezahlbar ist.
Was Mobilität vollkommen einschränkt.
Und das Problem ist, in einer Großstadt, die lebt ja davon, dass es Austausch und Mobilität auch gibt und Umzüge. Ja. Wir haben deswegen zum Beispiel für die landeseigenen Bestände eine Wohnungstauschbörse angelegt, denn es ist auch ernst gemeint, dass es die Möglichkeit geben soll, für Mieterinnen und Mieter der landeseigenen Wohnungsbauunternehmen in Bestandsverträge einzutreten. Das heißt, wenn die Omi, die sagt, meine Kinder sind längst aus dem Haus, meine Wohnung ist viel zu groß, ich möchte jetzt in eine kleinere Wohnung und eine Familie, die in einer viel zu kleinen Wohnung wohnt und tauschen möchte, dass die beiden tauschen können, ohne dass ihre Miete steigt. Das ist auch ein wichtiger Beitrag, der nicht abgetan werden sollte.
Da habe ich gelesen, das gibt es auch in anderen Städten, auch in Süddeutschland wird das gemacht. Teilweise mit Provisionen wird da überlegt, 5.000 Euro älteren Menschen zu zahlen, wenn sie dann die größere Wohnung räumen, Umzugshilfen und so ähnliches. Aber was wir noch gar nicht angesprochen haben oder nur indirekt, Frau Genburg, das Thema Enteignung. Eine Mail zum Beispiel von Kurt Dombeck schreibt er uns, Grund und Boden gehören in die Hand der Allgemeinheit und die Versorgung mit Mietwohnungen sollte zum größten Teil durch kommunale und andere nicht profitorientierte Gesellschaftsformen erfolgen. Jetzt mögen mir die Hörer in anderen Städten, in anderen Teilen der Republik es nachsehen, weil sich in Berlin diese Diskussion gerade zuspitzt. Sie unterstützen ja Initiativen, die auf eine Enteignung großer Wohnungsbau oder großer Wohnunternehmen hinauslaufen. Können Sie uns das etwas erläutern? Weil das ist doch sehr, sehr umstritten.
Fangen wir doch mal mit der E-Mail an. Also zunächst ist es ja so, dass nicht nur die Deutsche Demokratische Republik eine Bodenreform eingeführt hatte, sondern damals seinerzeit nach dem Krieg wurde eine Bodenreform zum Beispiel auch in Hessen ernsthaft diskutiert. Konnte dann nicht das Parlament mit einer Zweidrittelmehrheit passieren, aber es gab diese Bestrebung, weil man eben erlebt hatte, dass es im Krieg diese Kollaboration vom Großkapital mit dem Krieg gab. Deswegen wurde das eben auch im Grundgesetz mit Artikel 14 und 15 die Vergesellschaftung von Eigentum auch so verankert. Das ist eine historische Erfahrung und die kann man nicht wegdiskutieren. Heute ist die Situation zweifelsohne eine andere. Wir erleben, dass große Vermietungskonzerne wie die Deutsche Wohnen und die Vonovia tatsächlich sich jeder öffentlichen Kontrolle entziehen. Im Gegenteil, sie klagen permanent gegen den Mietspiegel und lassen regelmäßig im Winter die Menschen in ihren Wohnungen frieren, weil die Heizungen ausfallen und sie einfach gar nicht mehr in der Lage sind, diesen Mietern zu helfen.
Also Sie unterstützen ein Volksbegehren, wenn ich das recht verstanden habe, dass große Wohngesellschaften mit mehr als 3000 Wohnungen dann auch enteignen könnte.
Wir unterstützen ein Volksbegehren, das vorsieht die Vergesellschaftung von Wohnraum von Konzernen, die Mieter wie Aktien behandelt und die nur darauf aus sind, ihre Renditen zu steigern. Und da muss man ganz klar sagen, das fällt in Berlin ja nicht vom Himmel, denn in Berlin läuft seit 10 Jahren eine sehr zugespitzte wohnungspolitische Debatte. Und ehrlich gesagt entziehen sich diese Wohnungskonzerne jeder Debatte, jeder politischen Kontrolle. Und deswegen unterstützen wir dieses Volksbegehren.
Herr Warnecke, aus Ihrer Sicht, ist das möglich?
Zunächst einmal muss ich sagen, also da war jetzt so viel Populismus in der Aussage drin, dass ich noch.
Kommen Sie doch mit Argumenten, nicht immer mit Populismus.
Genau. Und naja, Sie kommen ja mit dem Populismus. Das ist ja gerade die Bitte an Sie, weniger populistisch zu argumentieren, sondern ein bisschen zurückzukommen. Wenn Sie das große Rad schwingen und zurückgreifen, sorge auf die. Nein, Sie benennen die Dinge nicht. Sie pauschalieren in einer fast schon unerträglichen Art und Weise.
Aber Herr Warnecke,
ist
Sache.
Auch, ist genau, es, ist es nur Sache. Ist Gehen wir mal ganz sauber einen Punkt zurück. Eigentum ist die zweite Seite der Medaille von Freiheit. Freiheit gibt es nicht ohne Eigentum, denn jeder, das müssten Sie eigentlich besser wissen als ich, jeder, der im Mittelalter Leibeigner war, konnte nur dann frei sein, wenn er auch Eigentum hatte. Das ist das Element einer freiheitlichen Gesellschaft. Wenn Sie vielleicht auch keine Freiheit wohnen, dann ist Enteignung natürlich das Richtige. Denn ohne Eigentum keine Freiheit, dann sind wir alle unfrei und haben auch kein Eigentum. Prima. Wenn das Ihre Lösung ist, kann ja sein.
Das heißt, Mieter sind per se unfrei in ihrem Weltbild.
Das stimmt nicht. Mieter haben auch Eigentum.
Na dann, ist
das selbstverständlich.
Doch in Ordnung.
Ja, Sie gehen ja jetzt aber ran und greifen. Sie greifen. Natürlich, das werden Sie auch bei privaten Vermietern.
Aber nicht bei der Deutschen Wohnen.
Jetzt darf ich auch mal ausreden. Ja, für die Deutsche Wohnen rede ich an dieser Stelle nicht. Das hat damit auch nichts zu tun. Im Übrigen glaube ich aber nicht, das möchte ich auch mal sagen, dass ein Wohnungsunternehmen pauschal seine Mieter wie eine Aktie behandelt. Auch das ist doch schon wieder eine total
doch,
populistische Aussage.
Schauen Sie sich doch die Unternehmensberichte an. Die spekulieren auf die Renditen, die in den Folgejahren ausgeschöpft werden durch energetische Modernisierung.
Warum haben Sie denn diese Wohnungen verkauft an die Aktienunternehmen?
Das ist jetzt nicht der Punkt. Das habe ich Ihnen vorhin erklärt. Ich habe Ihnen vorhin erklärt, wie das mit der Schuldenpolitik in Berlin gelaufen ist.
Aber wenn wir jetzt, Herr Warnecke, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, oder Herr Ruppertz, was sagen Sie, ist das möglich, jetzt hier wie in Berlin vorgesehen, Volksbegehren und Enteignungen? Steht das für Sie ernsthaft zur Debatte?
Naja, ich meine, spricht alles dafür, dass dieses Volksbegehren kommt, dass es in die Wege geleitet wird. Und ich will mal mit einem Irrglauben aufräumen. Das ist jetzt keine tiefsozialistische oder Post-DDR-Politik, sondern die Möglichkeit, Grund und Boden zu vergesellschaften, steht im Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz ist nun mal nicht von DDR-Politikern erfunden worden, sondern von weitestgehend Christdemokraten. Wenn jetzt, und das ist das Besondere, erstmalig dieser Grundgesetzartikel gezogen wird, dann ist das extrem ungewöhnlich. Und keiner von uns hier am Tisch, aber ich glaube auch jenseits dieses Tisches, weiß, wie denn wirklich so eine Vergesellschaftung funktionieren kann und funktionieren soll. Und wir wissen eigentlich auch im Augenblick alle nicht, zu welchem Preis das passieren kann. Denn klar ist, dass die Unternehmen, die enteignen, die nicht enteignet, deren Besitz vergesellschaftet werden soll, dafür eine Entschädigung bekommen sollen. Aber keiner hat auch nur ansatzweise eine Vorstellung, wie teuer das werden wird. Die Schätzungen gehen irgendwo so zwischen 7 Milliarden und knapp 40 Milliarden. Also abenteuerlich. Vielleicht, aber ich will nur einmal deutlich sagen, diese Idee, dass jetzt vergesellschaftet werden soll, ist ein Ausfluss dessen, dass im Prinzip immer mehr Menschen auf die Straße gehen, weil sie nicht bereit sind, weiter steigende Mieten zu bezahlen und weil sie im Prinzip die Politik zum Handeln zwingen wollen. Ob das der Königsweg ist, Wohnungsgesellschaften zu vergesellschaften, auch darüber kann man streiten. Aber es ist ein deutliches Signal an die Politik, tätig zu werden und viel, viel mehr zu tun, als bisher getan wird.
Vielleicht kommen wir noch zu dem Punkt, wie so eine Entschädigung aussehen sollte oder könnte. Aber noch einen Hörer will ich zumindest in die Sendung nehmen. Herr Flesch hat uns angerufen aus Frankfurt am Main. Herr Flesch, Entschuldigung, dass Sie da jetzt schon ein bisschen länger warten mussten. Guten Morgen.
Ach, guten Morgen. Ach, das war ganz amüsant. Ich habe ja die Sendung übers Telefon verfolgen können, zu hören, was so ausgetauscht wurde. Ich will mich an den philosophischen Ergüssen über die Frage der Vergesellschaftung von Grund und Boden nicht grundsätzlich beteiligen, möchte vielleicht nur so viel anmerken, was ja in der Sendung auch recht zu kurz gekommen ist. Unabhängig davon, ob das auch in Hessen möglicherweise mal debattiert, aber dann de facto nicht umgesetzt wurde, unabhängig davon, ob es im Grundgesetz steht, aber zum ersten Mal erst versucht wird zu praktizieren, die Frage, ob die Vergesellschaftung von Grund und Boden auch nur im Mindesten dieses Problem lösen könnte, ich denke, da genügt tatsächlich, und da mag die Dame der Linken sich noch so sträuben, da genügt ein Blick in die Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik und ihre fabelhafte Fähigkeit, den Mangel an Grund und Boden und von bezahlbaren und vor allen Dingen lebenswerten Wohnungen zu lösen. Und dann lassen wir das hoffentlich ganz schnell wieder bleiben. Es genügt auch ein Blick in die Art und Weise, wie wir hier in Deutschland Städte planen und wie wir großen Wohnbedarf durch Wohnungsbau lösen. Und dann kommen wir möglicherweise zu einem Problem. Ich wohne hier in Frankfurt im Nordend. Das ist ein gewachsenes Wohnviertel aus der Gründerzeit. Auf diesen Wohnvierteln liegt der höchste Druck in allen deutschen Städten. Alle wollen in diesen Stadtteilen leben. Warum? Weil hier gibt es Straßen, hier gibt es Plätze, hier gibt es Gastronomie, hier gibt es kleine Geschäfte, hier gibt es einen Supermarkt. Und vor allen Dingen haben sie hier einen Eindruck von europäischer Stadt. Mhm. Und das wollen die Leute, wenn sie in der Stadt leben, am liebsten haben. Mhm. Wenn wir uns dann anschauen, was in Frankfurt oder aller Orten gebaut wird, zum Teil von großen Wohnungsbaugesellschaften, zum Teil von der Stadt oder von städtischen Wohnungsbaugenossenschaften, dann sieht das völlig anders aus. Dann ist das die Wiederholung der Fehler, die man seit dem Bauhaus seit 70, 80 Jahren mit schöner Regelmäßigkeit in Deutschland macht und die alle in Wohnsiedlungen enden, in denen dann, sobald einer sich irgend nicht mehr leisten muss, dort wohnen zu müssen, verlassen werden und die dann ghettoisieren. Mhm. Statt dass wir die Stadtplanung der Kaiserzeit einfach übernehmen, alle Ideologie mal auf Seite schieben, einfach gucken, wo wollen die Leute wohnen und das bauen wir nach. Das wäre mit heutigen Baumethoden durchaus möglich. Und der letzte Punkt, wer Vermieter und Wohnungseigentümer, Hauseigentümer zunehmend mit Auflagen belastet, und das sage ich als Mieter, nicht als Vermieter, nicht als Eigentümer, wer sie zunehmend mit energetischen Auflagen belastet, die das Bauen fast nicht mehr rentabel und vor allen Dingen den Erhalt von Bausubstanz fast nicht mehr rentabel machen, ohne dass sie Mieten steigen lassen, der darf sich hinterher nicht wundern, wenn er genau das Problem bekommt. Deswegen ein bisschen mehr Verständnis für die Leute, für die Herr Wernicke steht.
Ja, Herr Flesch, danke für den Anruf. Das waren ja jetzt gleich einige Punkte. Wenn Sie mir erlauben, greife ich trotzdem den Punkt auf, über den wir gerade noch diskutiert haben, weil das jetzt neu ist in der Debatte, dass da eine Stadt wie Berlin vorprellt, würde ich mal sagen, mit dieser Initiative, die von der Linken unterstützt wird, vielleicht mit Sogwirkung auch auf andere deutsche Städte. Wir waren da beim Thema Entschädigung. Herr Flesch hat uns gesagt, von Vergesellschaftung hält er gar nichts, hält es für den falschen Weg. Wir waren kurz noch beim Punkt, was erhält denn dann der enteignet wird, also so große Wohnbaugesellschaften. Bekommen die den Marktwert dann ersetzt? Können sie einen niedrigen Preis festsetzen? Wie stellen Sie sich das vor, Frau Genborg?
Also als erstes mal, ich als Kind des Ostens kann ja mal sagen, dass wir uns hier auch in dem Bereich des bundesdeutschen Planungsrechts immer wieder mit enteignungsgleichen Eingriffen befassen. Der Milieuschutz gehört dazu. Bei jeder Autobahn, jedem Autobahnabschnitt, jede Straße, die gebaut wird, kommt ohne Enteignung gar nicht aus. Das heißt, Enteignungen sind gar nicht so wahnsinnig oberkommunistisch, wie Herr Warnecke und seine Freunde uns glauben machen
wollen. Aber für Wohnungen doch neu und ungewöhnlich.
Genau, und jetzt kommen wir sozusagen zu der Frage, was gibt das Grundgesetz eigentlich her? Und dann schauen wir zurück auf ein Bundesverfassungsgerichtsurteil aus den 60er Jahren. Ich möchte nochmal eingehen auch auf die Frage der Vergesellschaftung von Grund und Boden. Damals hatte man auch gesagt, Boden darf nicht wie eine normale Ware gehandelt werden. Das heißt, das, was uns heute Glauben gemacht wird von den Konservativen in diesem Lande, das sei jetzt hier irgendwie alles linksradikal und kommunistisches Teufelszeug, ist gar nicht so, sondern haben schon auch eher konservative Richter so geurteilt. In Berlin wird jetzt also dieses Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne diskutiert. Und ich möchte darauf hinweisen, dass das keine Initiative der Linken war, sondern dass es sind Gruppen aus der Gesellschaft, die sowas auf den Weg gebracht haben.
Aber sie unterstützen das, das einzige
Partei. Wir unterstützen das, weil wir es politisch richtig und sinnvoll finden, weil wir tatsächlich, uns steht das Wasser nicht mehr nur bis zum Hals, sondern über dem Kopf. Und jetzt gibt es gerade eine amtliche Kostenschätzung. Es ist völlig klar, dass es eine Entschädigung geben soll. Wir wiederum plädieren dafür, dass die natürlich unter Marktwert ist. Denn eigentlich haben diese Konzerne, nicht eigentlich, diese Konzerne haben schon so viel Geld verdient mit den Mieten, die sie erhöht haben. Insofern kann man da völlig schmerzfrei unter Wert entschädigen für den Verkehrswert, aber auch drunter. Und insofern laufen da jetzt die Debatten. Aber wie gesagt, dieses Gesetz muss jetzt erstmal müssen die Unterschriften gesammelt werden, dann muss es ins Verfahren gebracht werden. Und wir sind aber ganz zuversichtlich, dass die Leute das hier auch auf den Weg bringen und sicherlich sehr viele Leute sofort unterschreiben werden.
Herr Warnecke, Sie vertreten diese großen Konzerne, um die es geht, glaube ich nicht. Dennoch, wir haben gehört, vom Grundgesetz her wäre es möglich, so etwas auf den Weg zu bringen. Verstehen Sie das, dass dieser Druck mittlerweile so stark ist auf dem Mietmarkt, dass man solche Überlegungen anstellt?
Nein, verstehe ich überhaupt nicht, muss ich ganz klar sagen. Denn man muss einfach mal vom Ergebnis her denken. Da hilft uns ja diese ganze Geschichtsanalyse, bringt uns ja überhaupt nicht weiter. Was bedeutet denn das, wenn eine bettelarme Stadt, ein bettelarmes Bundesland wie Berlin, das von den ganzen anderen Bundesländern und den Steuerzahlern in Deutschland lebt und hier Geld verteilt, ob nun 7 oder 14 Milliarden Euro für die Wohnung eines Wohnungsunternehmens ausgibt? Die Konsequenz ist, es gibt keine einzige Wohnung zusätzlich auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Stattdessen ist das Land noch pleiter und benötigt noch mehr Geld von anderen. Und aus dem Grund würde ich sagen, es wäre richtig und wichtig, wenn das Land seinen Boden, den es ja zur Verfügung hat, wie zum Beispiel das Tempelhofer Feld, benutzt, um darauf für denselben Preis neue Wohnungen zu schaffen. Denn das würde tatsächlich den Menschen helfen. Und das zeigt eigentlich die Absurdität dieser gesamten Enteignungsdebatte. Es geht hier um pure Ideologie und es geht nicht mal darum, den Mietern zu helfen. Dann würde man neue Wohnungen bauen. Denn das ist das, was einen tatsächlich voranbringen würde.
Aber Herr Warnecke, Sie sind der Vertreter von Haus und Grund. Sie müssten doch den Unterschied zwischen Bestandsmietenregulierung und Neubau, die müssten Sie doch kennen. Tragen Sie das doch nicht, diese wirkliche Lüge, diese fiese Lüge in die Welt, dass wir hier irgendwie nichts im Neubau tun würden. Wir hatten da vorhin schon geredet. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die Rekommunalisierung steht auf einem anderen Blatt. Es geht hier um Bestandsmietenregulierung und den Schutz von Mieterinnen und Mietern. Das steht auf einem völlig anderen Blatt als der Neubau, der von uns auf jeden Fall vorangetrieben wird.
Also Punkt, aber hätten Sie denn das Geld, Frau Genburg, hätte eine Stadt wie Berlin, diese 14 Milliarden hatten Sie jetzt, glaube ich, genannt. Hätte Berlin dieses Geld?
Diese Schätzungen der Initiative liegen deutlich drunter. Und da geht es natürlich darum, dass man Kredite aufnimmt und das über viele Jahre streckt. Also große Investitionsprogramme. Übrigens New Deal, das waren auch keine Linken, die den vorgeschlagen haben. Es braucht halt in bestimmten zugespitzten gesellschaftlichen Krisen auch mal unkonventionelle Maßnahmen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es jetzt viel mehr Sozialstaat braucht. Leute wie Sie haben viele Jahre daran gearbeitet, dass der Sozialstaat beschnitten wird.
Daran
jetzt
haben wir
braucht
nicht gearbeitet.
Es wirklich mal ernsthaft wieder eine soziale Wohnungspolitik.
Behaupten
und
Sie nicht lauter falsche Dinge, das geht so nicht.
Die weitere Liberalisierung des Wohnungsmarktes.
Herr Ruppertz, ich frage Sie nochmal. Sie hatten vorhin Ihr Verständnis geäußert aus Sicht des Mieterbundes, auch für solche Überlegungen, dass dieser Druck auf dem Mietmarkt derart stark ist. Wenn Sie sich, wir sind dann halt doch bei der Situation in Berlin, weil sich das Ganze hier auch abspielt, wenn Sie sich die politische Landschaft anschauen, die SPD geht ja da schon groß auf Distanz. Geben Sie diesem Volksbegehren, geben Sie dem irgendwelche Chancen, Erfolgschancen?
Also ich bin mit Wahrsagerei ganz schlecht. Also von daher will ich das jetzt auch nicht versuchen. Aber ich finde es höchst interessant, dass bei der Frage, wie man die bestehenden Mietverhältnisse, wie man die bestehenden Wohnungen, wie man die mietpreisrechtlich einfangen kann, welche Instrumente da diskutiert werden. Sicherlich, weil die bestehenden Instrumente und weil das, was die Große Koalition im Augenblick diskutiert, als unzureichend angesehen wird. Es gibt ja in Berlin nicht nur die Diskussion um die Vergesellschaftung großer Wohnungsgesellschaften. Übrigens, das muss nicht auf einen Schlag passieren, wenn es denn zu einem derartigen Gesetz käme. Das kann auch hintereinander passieren, sodass ernsthaft über den Finanzbedarf kaum diskutiert werden kann. Aber zum Beispiel die SPD hat in die Diskussion gebracht auch einen Mietendeckel. Das heißt, dass man landesweit im Prinzip quasi einen Mietenstopp festlegen, gesetzlich verordnen kann. Auch das ist ein interessanter Ansatz. Das muss ich nicht ausschließen, das kann alles passieren. Für uns als Mieterorganisation ist es eigentlich wichtig, dass die Politik getrieben wird und dass sie dazu getrieben wird, vernünftige Lösungen für Mieter gerade in den Großstädten und Ballungsgebieten zu finden. Und da geht es nicht nur um Berlin. Also formal mag es bei der Frage Vergesellschaftung und Mietendeckel um Berlin gehen, aber die Probleme sind in den anderen Städten, das kam ja eben ein paar Mal, klang das ja an. Die Probleme sind doch in Hamburg, in München, in Frankfurt, in Köln.
Ganz ähnlich.
Kein bisschen kleiner, sondern da haben wir die gleichen Probleme. Da haben wir übrigens auch noch zum großen Teil ein deutlich höheres Mietenniveau als in Berlin. Also was uns in Berlin die großen Sorgen macht, sind die Mietpreisanstiege. Die eigentliche Miete, die gezahlt werden muss, liegt aber vielerorts noch deutlich unter dem Niveau, was in München, Hamburg oder Frankfurt gezahlt werden will. Nur erstens wollen wir in Berlin nicht auf die Preise von München kommen. Und zweitens müssen wir natürlich auch immer sehen, wie viel Geld haben denn eigentlich die Bewohner in den Taschen. Also wenn in München 15 Euro bezahlt wird und in Berlin nur 8 Euro, dann ist das nur bedingt vergleichbar. Ich muss einfach schauen, wie hoch ist die Wohnkostenbelastung, wie passen Einkommen und Wohnkostenausgaben zueinander. Und da ist Berlin mittlerweile relativ weit oben.
Weil wir auf das Ende der Sendung zulaufen. Herr Ruppertz hat gerade gesagt, er ist kein Wahrsager, aber dennoch meine Frage, Frau Ginburg, wie schätzen Sie es ein? Wird sich das alles jetzt noch verschärfen oder sehen Sie irgendwo auch, dass die eine oder andere Maßnahme greift, dass wir in den nächsten Jahren auch wieder eine Entspannung auf diesem Wohnungsmarkt bekommen? Oder wie sehen Sie in die Zukunft?
Also es wird gerade mit Hochdruck an sehr, sehr vielen Vorhaben gearbeitet. Es gibt viele Menschen, die gemeinsam die Köpfe zusammenstecken und also explizit an Vorschlägen arbeiten. Der Mietendeckel ist ja auch keine Erfindung der SPD, sondern von dem Juristen Peter Weber, der das vorgeschlagen hat. Die Linke hat übrigens schon in der Bundestagswahl gesagt, wir brauchen eine Deckelung der Mieten. Das war bis dahin dann immer noch nicht vertretbar für viele andere. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir wirklich sagen müssen, die Mieten müssen gedeckelt werden, damit sie nicht weiter durch die Decke gehen, und dazu gehören eben verschiedene Maßnahmen. Klar ist, wenn die Bundes-SPD nicht wegkommt von dieser Frage der Maklerpolitik, sondern endlich mal die Modernisierungsumlage abschafft, Umwandlungen verbietet und so weiter, wenn sie das nicht endlich tut, dann wird einfach die Krise sich in allen Städten massiv weiter zuspitzen. Und klar ist, wir brauchen jetzt endlich richtige Reformen, um die soziale Wohnungspolitik auch ernsthaft anzugehen.
Herr Warnecke, noch kurz, wie sehen Sie die Zukunft? Sehen Sie das dramatisch?
Ich sehe es nicht dramatisch. Wir brauchen ein bisschen Geduld. Wir haben eine gesellschaftliche Veränderung hinter uns. Zuzug in die Städte, Zuzug aus Südeuropa nach Deutschland. Ich glaube, dass wir in den vergangenen Jahren viel auf dem Wohnungsmarkt geleistet haben. Hunderttausende Wohnungen wurden gebaut. Wenn Frau Gensburg regiert, dann würde ich mir allerdings Sorgen machen. Aber ansonsten glaube ich, dass wir auch in den kommenden Jahren wieder Entspannung auf dem Wohnungsmarkt erleben werden. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass sich die Mitte der Gesellschaft in breiten Teilen es wird erlauben können, in den großen Städten zu leben. Wenn das nicht der Fall wäre, würde die Wirtschaft in diesem Land zusammenbrechen, das Land würde zusammenbrechen. Also nicht so viel schwarzmalen, gut in die Zukunft blicken und vor allen Dingen auch den privaten Eigentümern, sprich den Menschen in diesem Land, die Chance geben, Eigentum, aber auch Wohnraum für andere Menschen zu schaffen. Das tun wir seit Jahrhunderten. Das tun wir seit Jahrhunderten erfolgreich und ich hoffe, wir können das auch in der Zukunft noch machen.
Herr Ruppertz, schaffen Sie es in 30 Sekunden jetzt optimistisch in die Zukunft zu blicken?
Ja, ich bin durchaus optimistisch. Ich sage aber, Grund zum Optimismus besteht nur, wenn wir eine neue Wohnungs- und Mietenpolitik bekommen. Dazu gehört mehr Wohnungsneubau, mehr sozialer Wohnungsneubau und dazu gehören mietrechtliche Schärfungen auf jeden Fall.
Und damit sind wir am Ende dieser Kontroverssendung. Heute zum Thema Maklergebühr, Mietpreisbremse, Enteignung. Bekommt die Politik die Wohnungsnot in den Griff? Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserer Diskussionsrunde, bei Katalin Genburg. Sie ist die Sprecherin für Stadtentwicklung der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, bei Ulrich Ruppertz, dem Sprecher des Deutschen Mieterbunds, und Kai Warnecke war mit dabei, Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund Deutschland. Ihnen alle Dankeschön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Und am Mikrofon bis hierhin verabschiedet sich Martin Sagatta.